52 zu 43.
Na gut, 9 Stunden, das ist ein Arbeitstag, ja.
Ja, pro Woche, jede Woche. Aber vielleicht zahlt es sich ja auch aus. Wie viel verdient man in der Kanzlei im Schnitt mehr?
Und die Frage ist eigentlich gar nicht mehr, mache ich irgendwas mit Gen AI, sondern eigentlich nur noch, nämlich Legora, Harvey oder irgendwas anderes. Also niemand hat so eine richtige Benchmarking-Strategie mir erklären können.
So, also die Billable wird durch KI teurer, aber es wird eben nicht mehr alles in Form der Billable klassisch erbracht werden. Herzlich willkommen zum IMR und Bucerius Update, Episode Nummer 1. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich bin hier mit Sven Störmann.
Hi Marc, schön, dass wir da sind und dass es losgeht.
Finde ich auch. Sehr. Richtig cool. Das hier ist sozusagen die Weiterentwicklung von IMR, was es bislang nur in Audioform gab, jetzt auch mit Video und mit einem super Co-Host. Lieber Sven, erzähl mal, was du im wahren Leben so machst.
Ja, ich freue mich erstmal total, dass du mich eingeladen hast, das hier mit dir zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Bear with me, sonst stehe ich auf der anderen Seite der Kamera. Ich kümmere mich nämlich an der Bucerius Law School um Innovation in der Lehre im weitesten Sinne. Leite da das Center, Alumni Center, muss man sagen, for Teaching and Learning, das unser Alumni-Verein gesponsert hat. Und da machen wir alles, was mit Innovation in der Ausbildung zu tun hat. Von VR-Themen, Formaten, Lernplattformen, alles, was man sich so denken kann. Und hoffe, dass ich hier was zu beitragen kann. Aus der Ausbildungsperspektive sozusagen.
Und was er hier bekommt, ist sozusagen die Ausbildung außerhalb des materiellen Rechts für den Rechtsmarkt der Zukunft. Also die Frage, was die Referendarinnen, Studierenden, aber auch Praktiker der Zukunft bewegt. Diese Themen stehen hier im Mittelpunkt, die behandeln wir hier im regelmäßigen Videoformat. Also kurzum eigentlich alles außer materielles Recht, könnte man sagen.
From Campus to Career sozusagen, deswegen haben wir es so genannt. Alles, was man wissen muss, wenn man in der Legal Industry starten möchte. Jetzt wissen wir, wer ich bin, was wir hier machen. Dich kennen die meisten wahrscheinlich schon, aber vielleicht ist der eine oder die andere von euch ja auch über den Bucerius-Kanal da. Sag doch nochmal ganz kurz, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht gerade Podcast-Host bist?
Dann bin ich Anwalt bei einer Kanzlei in Köln, Hamburg, Berlin und München haben wir Dependancen und beschäftige mich ganz viel mit der Frage, wie der ja, Rechtsmarkt bzw. die Kanzlei der Zukunft aussieht. Da gehen wir hier im Podcast auch noch eine ganze Menge drauf ein. Und abgesehen davon, und daher kennen Sven und ich uns auch, bin ich Director am Center on the Legal Profession an der Bucerius Law School und seit diesem Sommertrimester, muss man ja sagen, auch Lehrbeauftragter für Legal Data Science. Da können wir gerne auch nochmal eine Runde zu plaudern, wenn du magst.
Sehr gerne. Jetzt würde ich sagen, machen wir aber erstmal kurz den Überblick, was wir heute vorhaben. Ich gucke einmal, denn es ist gar nicht so wenig. Ein bisschen lesen muss ich. Wir haben als erstes, da hast du News mitgebracht zum Betriebsklima zwischen oder im Vergleich zwischen AnwältInnen und Inhouse-JuristInnen. Danach gucken wir dann das allgegenwärtige Thema, kommen wir nicht dran vorbei, KI-Nutzung und der Thomson Reuters Report dazu. Dann erzählst du uns von der Legal Tech Map. Bin sehr gespannt, was du da auf IMR gebaut hast. Und dann haben wir einen kurzen Bericht von einem Workshop, an dem wir beide teilgenommen haben. Wie und was lehren wir eigentlich im Zeitalter von KI? Kurze News zum E-Examen, bisschen was zu Descript. Und dann sind wir auch schon durch für heute, oder?
So machen wir das. Das heißt, ihr seht schon, AI und Legal Tech werden hier eine ganz zentrale Rolle spielen. Das hat zum einen den Grund, dass AI und Legal Tech im Rechtsmarkt der Zukunft eine ganz zentrale Rolle spielen und uns beide das Thema natürlich auch verbindet. Wir steigen aber ein mit der Betriebsklimaentwicklung, geht zurück auf eine Juve-News, nämlich die Frage, wie sieht eigentlich das Betriebsklima in Kanzleien und Inhouse-Rechtsabteilungen aus? Steigen wir erstmal mit der Frage ein, was glaubst du, wie lange man in-house bzw. in Kanzleien durchschnittlich gerade arbeitet? Befragt bei der Studie, die man auf Juve nachlesen kann, wurden rund 3.500 Praktikerinnen.
Gute Frage. Ich erinnere mich immer noch ans erste Semester, wo einem dann von den ominösen 80 Stunden in der Kanzlei erzählt wurde. Ich würde sagen, ganz so viel ist es vor allen Dingen im Durchschnitt und bei so einer größeren Zahl dann auch nicht. Jedenfalls, wenn die halbwegs repräsentativ ausgewählt sind. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man schon deutlich über der 60 ist, oder?
Nee, ui, das wäre hart. 52 Stunden in der Kanzlei, was ja auch nicht wenig ist, wenn man es zumindest an 5 Tagen erbringt.
Ist die Frage, ob echte Stunden oder gebildete, ne?
Da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Ja, das stimmt. Ich würde mal annehmen, Zeit vor Ort. Und im Gegensatz dazu 43 Stunden in-house.
Sag nochmal, wie viel waren die?
52 zu 43.
Ah, weniger. Na gut, 9 Stunden, das ist ein Arbeitstag.
Ja, pro Woche, jede Woche.
Ja.
Aber vielleicht zahlt es sich ja auch aus. Wie viel verdient man in der Kanzlei im Schnitt mehr?
Ah, das ist schwer zu sagen. Also wir sind deutlich besser Verdiener natürlich in dem Segment. Wenn man jetzt überlegt, Inhouse, weiß ich nicht, vielleicht 60.000, dann wären das bei 5 Tagen und einer knapp über 40-Stunden-Woche, also vielleicht 10.000, 15.000 Euro mehr, vielleicht auch 20.
Es sind tatsächlich 35 für...
35 für 9 Stunden.
Für 9 Stunden jede Woche.
Ich würde nur den einen Tag dann nehmen.
Ja, okay, nicht schlecht. Spannend an dieser Umfrage war, dass, also die Gap war schon vorhanden, die Zufriedenheit mit den Gehältern war in beiden recht gut. Wo es große Unterschiede in der Studie gab, war beim Thema Vereinbarkeit mit Familie und von Familie bzw. und Beruf logischerweise. Das erklärt sich wahrscheinlich mit der einfachen Diskrepanz von 9 Stunden mehr Zeit für Familie haben.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen weniger, kommt wahrscheinlich wieder stark aufs Team an, in dem man ist, aber wahrscheinlich gibt es einfach weniger von diesen Sonntagsmittags ruft der Partner an und sagt, eilt nicht, genügt, wenn es um 16 Uhr fertig ist.
Ja.
Das gibt es wahrscheinlich in-house dann nicht ganz so oft. Aber kann ich mir gut vorstellen. Hast du eine Tendenz auch dazu lesen können? Wird das besser oder schlechter?
Spannend war, dass es in beiden schlechter wird.
Ah, interessant.
Das ist erstaunlich. Also die Gap bleibt gleich im Verhältnis zur Vorstudie. Und insgesamt sinkt aber die Stimmung marktweit etwas. Vorsicht, nicht den Rückschluss jetzt schließen, dass vielleicht es schwerer ist, gerade einen Job zu finden. Ich höre in letzter Zeit im Podcast sehr, sehr viele solche Stimmen und Fragen auch einfach. Sag mal, ist es immer noch so schwer jetzt oder wieder schwerer, irgendwo reinzukommen? Dazu machen wir mal eine gesonderte Folge bzw. einen gesonderten Themenblock. Das hier ist jetzt wirklich die Frage einfach nur, wie fühlen sich die Menschen? Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen auf Weltpolitik zurückzuführen, oder?
Gibt es aber keine Untersuchung jetzt.
Noch nicht, das wäre jetzt die Folgeuntersuchung.
Ja, genau. Ja. Ich meine, ansonsten liegt es natürlich nahe, dass wahrscheinlich durch die Bank überall im Moment so ein bisschen Unsicherheit und ja, Unsicherheit, ob der allgemeinen Großwetterlage sozusagen herrscht. Ansonsten hätte ich immer gedacht, eigentlich ist die Legal Industry so ganz gut durch die Pandemie gekommen. Ist natürlich wenig Wachstum in Deutschland auch, muss man auch sagen. Und keine Rezension, also wird auch nicht so viel restrukturiert wahrscheinlich. Aber insgesamt wahrscheinlich einfach ein bisschen drückend. Wäre interessant zu sehen, ob die das weiter untersuchen.
Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber Takeaway an der Stelle erstmal, 9 Stunden ist so die Zahl, die man sich merken kann, in-house weniger zu arbeiten im Schnitt als in der Kanzlei. Und insgesamt ist die Stimmung, was Betriebsklima und Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz angeht, ein kleines bisschen gesunken. Vielleicht ändert sich das alles ja mit verstärkter KI-Nutzung bei Anwältinnen. Dazu hast du uns was mitgebracht.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch ein bisschen überlegt, wie wir das jetzt hier machen und war mir erst gar nicht sicher, ob ich das mitnehme. Ich war nämlich beim President's Table der Buzios Law School. Das ist so eine Veranstaltung, wo die größeren Förderer eingeladen werden und habe da das Vergnügen gehabt, denen auch etwas über KI in der Ausbildung zu erzählen. Und dann kommt man natürlich ins Gespräch im Verlauf des Abends. Und was mich so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass doch alle mitmachen. Und die Frage ist eigentlich gar nicht mehr, mache ich irgendwas mit Gen AI, sondern eigentlich nur noch, nämlich Legora, Harvey oder irgendwas anderes. Man soll ja, ich bin immer mit Anecdotal Evidence, die ja einfach keine Evidence ist, ein bisschen zurückhaltend am liebsten. Habe dann aber diesen Report von Thomson Reuters gesehen, die das Gleiche beobachtet haben. Ich gucke mal gerade auf die Zahlen. Die sagen, der Einsatz generativer KI hat sich binnen eines Jahres nahezu verdoppelt. 56% der JuristInnen in Kanzleien, 57% der SteuerberaterInnen und 64% sogar der UnternehmensjuristInnen nutzen KI bereits oder planen den Einsatz konkret für all die Dinge, die man so kennt. Aber das ist natürlich eine rasante Entwicklung. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie entscheiden die das eigentlich? Und die Antworten an dem Abend waren ein bisschen ernüchternd. Also Niemand hat so eine richtige Benchmarking-Strategie mir erklären können oder irgendwelche Metriken, anhand derer man das bestimmt. Also erstmal, ob man was macht, dann was man eigentlich genau macht und ob das eigentlich eine gute Idee war. Das wäre das, was mich interessieren würde. Also verdiene ich damit jetzt mehr Geld oder nicht oder kann ich die Arbeitsbedingungen verbessern? Soweit scheint man noch nicht zu sein. Gleichzeitig große Angst davor, den Trend zu verpassen, oder? Wie siehst du das?
Ja, da steckt natürlich jetzt eine ganze Menge drin. Vielleicht nehmen wir uns mal 2-3 Minuten, um nur so auf diese Entscheidung abzustellen. Es ist natürlich alles auch so ein bisschen, was wir im Markt hören, teilweise auch eigene Erfahrungen. auf diese Entscheidung abzustellen, was macht man jetzt eigentlich als Kanzlei in Sachen KI, ne? Und die ist super vielschichtig. Ich glaube, die erste Weichenstellung liegt darin, dass man sich fragen muss, kaufen wir eigentlich ein Tool oder bauen wir auch was Eigenes? Und die Frage war mal ganz am Anfang Build versus Buy. Mittlerweile ist die Frage auf jeden Fall Buy or Buy and Build. Also, dass man irgendwas kauft für bestimmte Anwendungsfälle, ist, glaube ich, allen klar.
Mittlerweile. Das kann dann aber auch ein Commodity, ganz normal Claude oder ChatGPT sein, oder würdest du sagen?
Ja, das ist eben noch nicht allen klar. Ich glaube, die großen Legal-AI-Anbieter, die haben einfach sehr viel Go-to-Market und sehr viel Marketing-Power auch, sodass die natürlich jetzt häufig gekauft werden. Gibt es auch gute Gründe für, können wir irgendwann auch hier ein bisschen uns näher angucken.
Ja, auf jeden Fall.
Sollte man sich vielleicht auch ein bisschen einfach mit beschäftigen, weil das sind ja die Tools, die im Einsatz sind. Also was dann wieder gekauft wird, ist sehr unterschiedlich. Viele kaufen erstmal die Legal-AI-Tools, ja. Und die Folgefrage ist dann natürlich sowas wie, was heißt das für unser Geschäftsmodell? Welche Leute brauchen wir da in Zukunft? Wie rollen wir das aus? Wie sorgen wir dafür, dass die Leute das auch tatsächlich benutzen? Und wenn nicht, sind ja auch teuer, diese Lizenzen, kann man ja online nachlesen, wenn man da 100 oder sogar mehrere 100 Euro pro Monat pro User, also pro Anwältin und Anwalt, pro Seat ausgibt. Da kommt dann wirklich eine große Summe zusammen. Dann sollte es also auch natürlich genutzt werden. Das sind also die ganzen Folgefragen. Ich würde nur mal eine Sache mitgeben wollen an der Stelle. So, die man sich ganz am Anfang natürlich eigentlich schon fragen muss, aber wo viele vielleicht gerade gesagt haben, nee, wir nehmen erstmal die Technologie und gucken mal, was wir damit machen können. Also jedenfalls in Wirtschaftskanzleien, wo nach Stunde abgerechnet wird, ist es ja gar nicht so gut, wenn man weniger Zeit braucht für die Tätigkeit.
Ja gut, das ist natürlich die Diskussion, die wir gefühlt schon, seit ich mich erinnern kann, irgendwie haben. Ne? Was ist eigentlich mit der Zukunft der Billable Hour so als Messgröße? Was würdest du sagen, ist da jetzt... Ist es jetzt aber wirklich endlich soweit oder nein? Ne?
Nein, also machen wir auch nochmal gesondert, die Themen werden uns nicht ausgehen, aber ich würde sagen an der Stelle nur ein so ein Schlaglicht, ein Gedanke. Natürlich wird es Festpreis-Services / Produkte geben, sagen wir mal, aber das bedeutet auch bei abnehmendem Personal, weil wir einfach immer weniger Juristinnen und Juristen auch bekommen in der Ausbildung, jedenfalls in Deutschland, müsste der Preis der Billable nach oben gehen, nicht nach unten. Und das sehen auch noch ein paar andere im Markt so. Also die Billable wird durch KI teurer, aber es wird eben nicht mehr alles in Form der Billable klassisch erbracht werden. Das ist wahrscheinlich gerade so, man könnte vor dem ersten Examen, würde man sagen, herrschende Meinung.
Das ist ja so ein bisschen eigentlich Wasser auf die Mühlen von den Leuten wie Dan Katz oder so, die sagen, eigentlich ist das Ding jetzt aus einer normalen Law Firm eine AI-Native Law Firm zu bauen, die dann eben genau diese beiden Angebote liefern kann, oder?
Ja, das könnte gut sein. Vielleicht kurz zurück zu deiner Beobachtung an dem Abend. AI Native Law Firm ist als Buzzword aber noch nicht gefallen.
Bei mir nicht, nee. Ich empfehle allen Leuten immer das, was Dan dazu schreibt. Und würde auch sagen, das ist für jeden, der sich damit ein bisschen vertieft auseinandersetzen will. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Eine gute Einstiegslektüre.
Meinst du dieses Ding, was der gerade veröffentlicht
hat? Genau, dass er so chapterweise rauskommt. Ich finde, das ist für Einsteiger ganz, ganz cool gemacht. Es gibt von Mike Bomarito auch was sehr Lesenswertes. Ist ein bisschen abstrakter. Aber ich glaube, wenn man noch nicht so viel Exposure sozusagen dazu hatte, dann ist das schon ganz cool, wenn man auch so ein realistisches, ein bisschen szenisch geschriebenes oder so lesen kann und sich ein bisschen vorstellt, wie sich das entwickelt.
Wenn das jetzt total Lust auf mehr macht und ihr sagt, jetzt habe ich von Dan Katz oder von wem auch sonst, ja, dürft auch was anderes lesen natürlich, was gelesen zum Thema AI und Future of Law Firms und so weiter und ihr möchtet euch vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein bisschen ausbilden, dann schaut doch mal auf der Legal Tech Map vorbei, auf irgendwasmitrecht.de, einfach googeln, ne? Legal Tech Map, irgendwas mit Recht findet ihr, aber auch da Link in den Shownotes natürlich. Dazu würde ich gerne kurz, also muss man nicht so viel erklären, selbst erklären das Ding. Also da steht einfach, was man mit Legal Tech so in Deutschland, wo man gute Legal Tech-Ausbildungen findet, so rum. Aber was ich da kurz erzählen würde, ist, wie das zustande kam, diese Legal Tech Map, weil das war eine coole Geschichte. Und zwar hat jemand von A&O Sherman auf LinkedIn geschrieben, hey, ich habe hier in der Excel-Tabelle mal alles gesammelt, irgendwie an... Ja, so Legal Tech-Ausbildungen.
Da hat der Vibe-Coder in dir gedacht, das kann es nicht gewesen sein.
Und dann habe ich gesagt, pass auf, habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, hey, wollen wir da nicht irgendwie eine coole Karte draus machen? Und ohnehin baue ich gerade bei irgendwas mit Recht ein bisschen was. Und dann habe ich mich einen Abend hingesetzt, das Vibe gecodet, agentically engineered, wie man ja heutzutage sagt.
Ja, ja.
Und dann war das Ding online. Und sowas ist natürlich total cool. Also da vielleicht auch an unsere Zuhörer und Zuschauer die Ermunterung, wenn ihr so einen Use Case habt, dann baut das einfach mal. Man kommt wirklich in kurzer Zeit viel, viel weiter, als man denkt. Und wenn man schon vorhandene Infrastruktur hat, kann man natürlich auch total viel machen. Insofern, ja, schaut euch mal die Karte an und plus one für Vibe Coding.
Ja, ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwie sagtest, das habe ich jetzt vor. Und zwei Tage später hast du mir irgendwie einen Link geschickt und gesagt, hier, guck mal, fehlt da noch was. Und jetzt hast du wie viele Angebote mittlerweile da drauf?
Boah, ich weiß es nicht, weil es natürlich einen Agent gibt, der neue Sachen automatisch draufstellt, nachdem man einmal als Mensch kurz geguckt hat, ob das Sinn macht. Aber ich sag mal so Pi mal Daumen 45 ungefähr, glaube ich. Ja.
Ist schon ganz cool, muss man sagen, ja. Also wenn ich überlege, wo wir 2018 angefangen haben, da waren wir, glaube ich, mit der Summer School an der Law School so unter den Ersten und jetzt mittlerweile echt erfreulich, dass das, dass das auch an den Fakultäten und auch bei den Weiterbildungsanbietern so aufgegriffen wird, muss man sagen. Ja.
Was mir da immer noch auffällt, ist, dass man sich, glaube ich, wenn man es machen möchte, sei es nach dem ersten oder auch nach dem zweiten Examen, sehr genau anschauen sollte, wie viel Legal, wie viel AI und wie viel Tech man lernt. Also was ich meine ist, AI Act ist halt ein rechtliches Thema und AI in Law ist halt ein Tech- und Business-Thema.
Das ist übrigens interessant, weil man das in Fakultäten genauso hat. Also wenn man versucht, so Kompetenzprofile zu erstellen oder so, dann springen Juristinnen und Juristen, insbesondere wenn sie habilitiert sind, dann sehr schnell dahin, sozusagen das Recht von Digitalisierung oder das Recht der KI oder so für das Relevanteste und Wichtigste zu halten natürlich. Während ich sagen würde und während auch Studiumfragen das belegen, dass das größte Defizit gibt es eigentlich in dem nicht-juristischen Bereich. Ne? Weil wenn wir die Methodik einmal haben, dann können wir uns neue Rechtsgebiete ganz gut erschließen. Wenn uns aber so ein Zugang zu Data Science oder ein Zugang zu Computer Science ganz grundsätzlich fehlt, dann können wir nicht mal mit den Leuten reden, die damit zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es ganz viel noch zu tun, auch für die Fakultäten. Ich nehme den Segway, oder?
Wollte ich sagen, führt zur Folgefrage.
Als hätten wir es geplant.
Wie sieht denn die Ausbildung der Zukunft aus?
Ja, da können wir jetzt ganz kurz von dem Workshop berichten, auf dem wir waren. Ist schon ein Moment her, im Dezember war das, aber jetzt ist das Paper dazu erschienen, das ihr alle downloaden konnt. Das heißt Hamburger Protokoll KI Edition und fasst sozusagen die Erkenntnisse aus diesem Workshop ein bisschen zusammen. Aber ich würde sagen, wir fangen bei dem Workshop selber nochmal an. Da warst du dabei und sozusagen das ACTL hat es organisiert. Du hast einen kleinen Vortrag gehalten, vor allen Dingen natürlich aus Praxissicht und bist aber auch geblieben. Was war dein Eindruck? Wie fandst du es?
Also ohne zu viel schlechte Stimmung verbreiten zu wollen, die Menschen, die da waren, waren alle sehr bemüht und das sind ja dann sozusagen auch qua Auswahl diejenigen, die wirklich was ändern wollen und die auch die Themen der Zukunft sehen. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, gerade auch aufgrund des föderalen Systems mal wieder mit 15 Bundesländern, weil Berlin und Brandenburg ja eins haben, dass wir da ernsthaft was bewegt kriegen, leider. Also wichtiger Anstoß, guter Austausch in den zwei Tagen, aber dass jetzt wirklich morgen die Juristenausbildung endlich anfängt, sich zu bewegen, da bin ich, glaube ich, zu sehr Realist statt Optimist. Aber vielleicht hast du mehr Optimismus?
Ich glaube, ich bin da auch einfach mit weniger Erwartungen reingestartet. Ich mache ja Hochschulen auch schon einen Moment. Und deswegen war ich eigentlich ganz positiv überrascht, vor allen Dingen von der Atmosphäre. Mhm. Aber du hast natürlich recht, die Leute, die kommen, sind tendenziell offen. Die waren alle sehr bereit, sozusagen den Hype-Train zu verlassen und sich anzugucken, was eigentlich dahinter liegt. Und das ist eigentlich ganz schön zu erleben, denn letztlich ist es Wasser auf die Mühlen dessen, was wir schon immer an der juristischen Ausbildung kritisieren, nämlich zu wenig Kompetenzorientierung. Und letztlich, der Umgang mit dieser neuen Technologie erfordert eben einfach Kompetenzen von Studierenden, damit die hinterher in der Praxis damit umgehen können, die irgendwie Teil der Ausbildung werden müssen. Und wie man das anstellt, das ist dann halt schwierig, weil wir klassisch vom Ergebnis her denken.
Ich muss mal gerade reingrätschen, tut mir leid, weil ich so schmunzeln muss, weil wenn man das so hört, und vielleicht müssen wir das einfach mal kurz erklären, den Unterschied, könnte man denken, alle Juristen sind inkompetent, aber das ist nicht das, was gemeint ist, sondern der Unterschied ist wahrscheinlich Kompetenzen zu wissen, oder?
Genau, also es gibt ja verschiedene Dinge, die man mit Ausbildung erreichen möchte und sozusagen der hochschuldidaktische Goldstandard wäre, man überlegt sich, was möchte man eigentlich, dass die Menschen hinterher tun wie wollen die sein, was für ein Leitbild oder so hat man. Daraus leitet man Kompetenzen ab, die die Studierenden im Verlauf des Studiums entwickeln. Und daraus leitet man Inhalte und Prüfungsformate fürs Curriculum ab. Mhm. Und idealerweise matchen die alle, das nennt man dann Constructive Alignment. Das heißt, die Prüfung prüft genau das Vorhandensein einer Kompetenz ab, die man als Teil des Leitbildes für nötig hält. Jetzt kann man sich eben fragen, wie das in Jura so ist. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe das Gefühl, dass schnelle, zu meiner Zeit noch mit der Hand schreiben von auswendig gelerntem Wissen, das ist jetzt nicht mehr ganz so en vogue.
Da kann ich kurz unser nächstes Minithema reinschieben. 96% der Klausuren werden jetzt digital geschrieben.
Ja, also als ich das gesehen habe, habe ich irgendwie auch gedacht, ist eigentlich ein Nicht-Thema. Deswegen gut, dass du es hier nur schnell einschiebst. Aber ja, also immerhin keine Sehnenscheidenentzündung mehr, das ist schön. Aber dieser Prüfungsmodus ohne Ressourcen, ohne Hilfsmittel, unter Zeitdruck, ein Gutachten schreiben, indem man, ja, viele Profs sagen auch, das stimmt nicht, aber ich glaube, in Wahrheit muss man eine gewisse Menge dann doch auswendig wissen, schon weil man die Zeit nicht hat, sich das gerade auszudenken. Könnten wir wieder viel lernen im Bar-Exam in den USA zum Beispiel, wo man fiktive Fälle mit fiktivem Recht löst? Das fände ich total sinnvoll. Dann können wir die Methoden, die wir gelernt haben, anwenden. Jetzt so tun, als würde einem spontan einfallen, was sich der BGH in ewigen Diskussionen zu gekreuzten Mordmerkmalen überlegt hat. Das habe ich nie verstanden, warum wir das machen. Aber immerhin machen wir es jetzt getippt. Müssen wir auch mal separat drüber sprechen, Prüfungsformate, finde ich, weil da, so wie das die Länder wieder umsetzen, no offense, aber da fehlt mir manchmal wirklich ein bisschen das Verständnis, wie das geht. Aber genau, also das ist nicht das Problem sozusagen, mit dem wir auf diesem Workshop zu tun hatten, sondern da ging es eben mehr um die Inhalte und wie man das alles neu denken könnte. Und dass eben diese sozusagen juristischen Kernkompetenzen wichtig sind, dass die aber entwickelt werden können, ohne dass man alle Sonderkonstellationen der forderungsentkleideten Hypothek auswendig gelernt hat.
Nein.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das vorstellbar sein soll, aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Und dann eben andere Kompetenzen dazukommen. Wir reden schon lange über den T-Shaped Lawyer, ja, dass man so ein bisschen wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung hat. Jetzt kommt eben ein bisschen Technologie dazu, Verständnis dafür, wie das eigentlich funktioniert, was man macht. Die ganze soziale Komponente war schon immer da und auch schon immer unterrepräsentiert im Studium. Da können wir von den Medizinern viel lernen. Die machen viel früher, viel mehr Praxis. Mhm. Völlig überraschend hilft das total. Also da gibt es ganz viele Ansätze, die aber alle nicht alle groundbreaking oder so sind, sondern die schön zeigen, das ist jetzt eine neue Technologie und die entwickelt sich auch rasant schnell. Und das ist vielleicht gut, weil es Momentum gibt, das vorher nicht da war. Aber die Grundprobleme, unter denen das Studium seit 120 Jahren leidet, die sind eben immer noch da.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, wie dieses Paper rezipiert wird.
Worum geht es da genau?
Da wird sozusagen einmal die Essenz dieses Workshops zusammengefasst und so ein bisschen als Vorschlag, Diskussionsgrundlage,
okay.
Wie könnte man jetzt eigentlich weitermachen? Die Debatte in der Fachcommunity führen ist das eine, aber du hast ja recht damit, dass es ein politisches Problem irgendwann wird, wo gut alle sich hinstellen können und sagen, wir sind nicht zuständig. Ne? Also man könnte ja meinen, der Deutsche Juristenfakultätentag würde da mal die Initiative ergreifen. Da ist das Einzige, woran ich mich jetzt akut erinnere, der Loser-Bachelor, den die Vorsitzende mal in der FAZ formuliert hat. Dann könnte man meinen, das BMJ, die sagen aber natürlich, es ist Ländersache. Dann gibt es die JUMICO, die hat mal letztes Jahr gesagt, es gibt eigentlich gar keinen Änderungsbedarf. Die einzelnen Länder sind dann teilweise noch in so Ringtauschformaten und erlassen ihre Ausbildungsordnungen oder ihre Ausbildungsgesetze ja jeweils selbst. Und da jetzt sozusagen mal Whitepaper-mäßig aufzuschreiben, wie könnte man das eigentlich tun? Was verstehen wir auch unter diesen Kompetenzen? Welche Lehrmodelle kann es da geben? Welche Prüfungsformen kann es da auch geben? Vielleicht können wir auch mal von anderen Fächern lernen, wie man die Studierenden anders als durch Klausuren abprüfen kann. Das halte ich für total gut. Und dann muss man halt sehen, dass das Paper Reichweite kriegt. Wer es lesen mag, wir verlinken es auf jeden Fall und gerne weiter teilen und verbreiten. Und dann hoffen wir, dass sich vielleicht an diesem Momentum, was jetzt da ist, noch was tut.
Das ist wahrscheinlich auch das, was man als Studentin oder Student gerade hauptsächlich davon mitnehmen kann. Ne? Dass man weiß, es kümmern sich ein paar Leute, es denken ein paar Leute darüber nach. So schnell ändert sich nichts. Man hat aber eine große Chance, sich engagieren zu können.
Total,
und was zu tun, ein bisschen Druck zu machen. und ja, alle Praktikerinnen und Praktiker gerne reinchippen, mitmachen, engagiert lesen und die Debatte vielleicht mitprägen, dass wir da ein bisschen weiterkommen.
Wir freuen uns da auf jeden Fall über Feedback. Kurzes Shoutout an die Bundesfachschaft, Recode Law, Jura-Reform, all diese studentischen Initiativen. Das ist ganz, ganz großartig, was ihr da macht. Macht das auf jeden Fall auch weiter und alle, die sich noch nicht engagieren. Es ist ein bisschen schwer, weil wahrscheinlich profitiert ihr nicht mehr selbst davon. Aber ihr habt ganz viel Gelegenheit. Die studentische Stimme wird immer sehr, sehr gehört in diesen Prozessen. Ich für meinen Teil kann auch sagen, wir machen keine Tagung, wo wir nicht jemanden einladen, aus der die studentische Perspektive beitragen kann. Also engagiert euch da ruhig. Und alles, was aus der Praxis kommt, natürlich umso mehr. Also
ja.
Egal, welche Umfrage wir machen, die Tendenzen sind völlig klar. Und je mehr Leute da ins selbe Horn stoßen, desto größer die Chance, dass was passiert.
Super. Du engagierst dich ansonsten gewissermaßen mittelbar zumindest, auch wenn es unternehmerisch ist, auch für die Studierendenschaft, indem du, dein Pulli verrät es schon so ein kleines bisschen, ein kleines Startup gegründet hast, auch mal vor einigen Jahren an der Law School entstanden, mittlerweile aber natürlich so wie dieser Podcast deutschlandweit empfangbar und nutzbar. Erzähl mal ein bisschen, Descript heißt der, was macht ihr da?
Genau, tatsächlich kommt das so ein bisschen aus eigenem Leid. Nachdem ich zu Ende studiert hatte mit zwei Freunden, Dirk Hartung und Alex Ulmer, haben wir gesagt, dass irgendwie kann es das nicht gewesen sein, dass wir PDFs hochladen und das ist dann unser Beitrag zu moderner Lehre in der Rechtswissenschaft. Damals war die Zeit noch nicht so reif. Also wir haben gesagt, wir haben hier ein paar Ideen, wir würden Folgendes gern ändern, aber irgendwie hat es nicht verfangen. Aber 5 Jahre später dann, 2020, 2021, haben wir eine Gelegenheit gehabt, dank der Klaus-und-Simon-Stiftung, das mal auszuprobieren. Und wir haben tatsächlich einfach alles weggeworfen, was es gibt und gesagt, was machen wir mit Jura? Langtexte wird es immer geben. Wie können wir das so machen, dass die Studierenden, die am Display gemütlich entspannt lesen können und dabei möglichst viel lernen? So, das ist die Grundlage davon. Was können wir an hochschuldidaktischen Erkenntnissen einbauen? Social Learning, Interaktivität, Crossmedialität, all diese Dinge. Primärquellen an den Text bringen, damit die mal gelesen werden. Leute, wenn ihr was tun wollt, die Studis unter euch, lest Normen. Es ist verrückt, wie viele Leute Dinge auswendig lernen, die im Gesetz stehen. Jetzt haben wir gesagt, wir holen das. Hier ist mein Lerntext, direkt daneben ist die Norm, damit die Hemmschwelle möglichst niedrig ist. Das haben wir betrieben und es ist viel besser angekommen, als wir gedacht hätten. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, die Law School ist zu klein dafür. Softwareentwicklung ist aufwendig und wir stellen es auf breitere Beine und haben es ausgegründet tatsächlich. Ich glaube, eine der ersten Ausgründungen an juristischen Fakultäten. In anderen Fächern ist das ja total üblich, bei uns nicht. Und seitdem wächst und gedeiht das. Wir haben immer noch diese Skripten, nennen wir das, diese Langtextanwendungen sozusagen, mit mittlerweile, ich glaube, über 100 Beiträgen, die in weiten Teilen auch entweder Open Access oder plattformweit verfügbar sind. Wenn man sich also einen Account macht und registriert, bekommt man einfach ganz viel Inhalt schon mit. Wir haben aber auch Karteikarten, eine Notebook-Funktion, eine Fallbuch-Funktion, auch mit hunderten Fällen zur Examensvorbereitung. Also wer da gerade Material sucht, ganz, ganz großartig von Olivia Czerny und ihren Kolleginnen gemacht, auch Schritt für Schritt geführt. Mit Scaffolding nennt man das, also mit erläuternden Hinweisen, wirklich super Material. Und eben eine Norm- und Urteilsdatenbank, das heißt 6 Komponenten mittlerweile, hat sich ganz gut entwickelt, muss man sagen. Und gerade sind wir dabei, das unters Volk zu bringen. Also wer mag, kann sich eine individuelle Lizenz besorgen. Das kostet 5 € im Monat, dafür gibt es alle Funktionen und alle Inhalte. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein richtig guter Deal, wenn man das mal mit den Preisen von Lehrbüchern vergleicht. Und wir machen aber auch Campus-Lizenzen. Das heißt, zum Beispiel an der Ruhr-Uni zuletzt haben jetzt alle Studierenden einfach Zugriff drauf. Genau.
Cool. Sagen wir mal so, ich habe eine gewisse Vermutung, dass das vielleicht mehr Substanz hat als ein Lehrplan, den man sich von Social Media runtergezogen hat und dafür vielleicht sogar noch Geld gezahlt hat. Also einfach mal reinschauen.
Und das Ding ist halt, wir sind kein Verlag. Das heißt, wir machen nicht selber den Inhalt, sondern das machen einfach Profs aus eigener Initiative und das sind eben typischerweise die, denen Lehre besonders wichtig ist. Das heißt, die Qualität des Materials ist da nicht irgendwie, dass wir 3 Hiwis angestellt haben und gesagt haben, denkt euch mal 200 Karteikarten aus, sondern da sitzt eben Olivia oder da sitzen Profs von allen möglichen Hochschulen und schreiben Material und machen das dann eben zugänglich und das finde ich persönlich ganz großartig, dass man diese Vorteile von einer Plattform nutzen kann, ohne dass man aber dieses Verlagswesen mitmachen muss. Das möchten wir nicht so gern.
Super, dann vielen herzlichen Dank, Sven, für diese erste Podcast-Folge Bucerius und IMR From Campus to Career.
Ich freue mich auch sehr, wenn ihr Feedback habt, Änderungswünsche, Themenwünsche, schreibt das alles unten rein, schreibt uns eine E-Mail oder auf LinkedIn oder wo auch immer. Wir lesen das alles, wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist und wir das hier zusammen machen. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich hoffe, dir auch, genau.
Bin froh, dass wir die erste Episode im Kasten haben.
Genau.
Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Das hier ist ein Format, das ungefähr alle 2 Wochen gibt. Sven hat schon gesagt, Kommis und so weiter. Und ansonsten viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.